Zu meinem Geburtstag haben zwei Personen, unabhängig voneinander, mir Kronen geschenkt. Eine Krone, die ist nicht aus Gold, ja, aber sehr wertvoll für mich gewesen. Und die andere Krone, ich habe gedacht, was soll das bedeuten für mich? Ich habe mir viel darüber Gedanken gemacht damals, aber jetzt, glaube ich, zur Adventszeit hat es mich nochmal so, das steht bei mir im Büro, und nochmal, ich habe das angeschaut in dieser Woche, das hat mich nochmal so stark angesprochen, die Krone, die Krone. Die Bibel spricht sehr viel von Kronen. Wir haben auch gerade gehört, unser Jesus, unser König, er wird bald kommen. Und er ist gekrönt mit Kraft und Herrlichkeit. Er ist gekrönt als Herr über alle Herren, als König über alle Königin. Und gibt es verschiedene Kronen hier auf der Erde. Gibt es aus Eise, gibt es aus Blech, gibt es aus Gold, gibt es aus Silber, sind so viele Kronen. Und wisst ihr, der Himmel hat auch sehr viele Kronen. Die Bibel sagt uns sehr, sehr vieles darüber. Wenn wir jetzt in die Geschichte zurückschauen, oder heute gibt es noch Könige, Königinnen, Günnen, unsere in England, die Königin Elisabeth II., die ist bald 95 Jahre alt. Und die ist die Königin England, die trägt eine Krone, oder? Wer hat schon die Königin von England gesehen? Alle bestimmt. Lass mal die anschauen. Ich habe mal sie mitgebracht. Ich kann sie nicht bringen, aber am Bild. Ja, schaut mal, die Königin, die hat eine Krone. Wirklich eine Krone. Da sieht man, das ist eine Königin. Ja? Da sieht man, wenn jemand eine Krone trägt, ist eine Königin. Und das zweite Bild habe ich noch. Schaut mal, sie erkennt man, indem, dass sie eine Krone trägt. Sie hat viele hier Menschen um sich, sogar ihr Mann ganz hinten, aber er trägt keine Krone, der Herzog Philipp. Er trägt keine Krone. Er ist nicht der König, sie ist die Königin und sie trägt die Krone. Es heißt, die Menschen auf dieser Erde, die Königin sind oder die Könige sind, die haben eine Krone. Die tragen, und es gibt noch viele Könige heute auf dieser Erde, die haben Kronen, die tragen Kronen. Nochmal, die Bibel sagt uns, dass wir, okay, Dankeschön, dass wir auch Krone tragen werden. Einmal, wenn wir auf den himmlischen Straßen, auf den Goldstraßen gehen werden, dann werden wir Krone tragen. Ist es uns bewusst? Ist uns nicht bewusst? Doch, es sagt die Bibel, dass wenn wir auf den goldenen Straßen dort spazieren werden mit Jesus und mit vielen Heiligen, dann werden wir Krone tragen. Wie viele Kronen gibt es jetzt überhaupt im Himmel? Ich habe mal nachgezählt. Ich habe uns ein paar Kronen mitgebracht, wieder nicht mitgebracht, aber ich habe aufgeschrieben und ich will mal zeigen, wie viele Kronen sagt die Bibel, von welchen Kronen spricht die Bibel, was werden wir dort alles haben, welche Krone werden wir dort tragen. Schaut mal die erste Krone, mal Krone des Lebens. In Jakobus 1, Vers 12 sagt uns der Apostel, glückselig ist der Mann, auch die Frau, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Nochmal, das heißt, wir sind heute in dieser Welt, wir werden Anfechtung erleiden, wir werden Trübsale haben, wir werden Verfolgung hier haben. Die Bibel sagt viel davon, dass wir nicht jetzt alles in Rosa hier für uns Christen sein wird, umgekehrt. Wir werden verfolgt. Wir werden nicht verstanden, wir werden belacht, wir werden bespuckt, manchmal die Christen, die werden verfolgt und umgebracht sogar. Aber glückselig sind die, die die Anfechtung erdulden, ertragen, sie standhalten, sie nicht aufgeben. Denn solchen wird eines Tages die Krone des Lebens aufgesetzt. Vom Herrn, über alle Herren, vom König, über alle Könige. Er wird diese Krone des Lebens den Menschen geben. Ist das nicht toll? Die Krone des Lebens. Was bedeutet das? Es heißt, dass die Krone etwas in sich hat. Diese Krone, die ist aus Blech gemacht. Und die wird eines Tages verrosten. Die Krone des Lebens, die wird nicht verrosten. Die wird in die ganze Ewigkeit auf unserem Haut bleiben. Sie wird da sein und die wird uns zeigen, dass wir die Könige immer wieder, wenn wir auf den goldenen Straßen spazieren werden, wird die Krone immer wieder, wenn ich dich mit der Krone sehen werde auf der Straße, auf dem Gehweg, dort im Himmel oder den anderen, die Schwester und die Bruder werde ich sehen. Wow, die Krone des Lebens trägt diese meine Schwester. Und das ist die Krone, die ganze Ewigkeit auf unserem Haupt sein wird. Ist das nicht toll, dass wir so von Gott beschenkt sind? Das ist das Zweite, die zweite Krone. Paulus sagt, wir werden einen unvergänglichen Siegeskranz dort bekommen. Einen unvergänglichen. Alles, was hier Menschen, Sportler, alles, was sie heute bekommen, das wird eines Tages nicht mehr wichtig. Es wird eines Tages vergehen. Jede Krone, jeden Siegeskranz, alles wird vergehen. Auch das Gold wird einmal nicht wichtig sein. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Es ist nicht toll zu wissen, dass wir eines Tages einen unvergänglichen Kranz haben werden, der nie vergehen wird, der nie verrosten wird, nie. Die Blätter werden nicht verwelken. Das sind die Lorbeerblätter, was da die Menschen in Rom erhalten haben. Es wird nie vergehen. Wir haben einen unvergänglichen Siegeskranz. Wir haben ihn schon jetzt. Ist es übrig uns bewusst? Wer die Welt überwunden hat, hat diesen Siegeskranz. Und wer hat die Welt überwunden, sagt die Bibel? Jeder gläubige Mensch. Denn wenn wir an Jesus Christus heute gläubig geworden sind, die Johannes sagt, wir haben die Welt überwunden. Denn unser Glaube hat die Welt überwunden. Unser Glaube, warum? Weil wir sind vom Reich Satans in das Reich des Sohnes rübergekommen. Und das macht uns zu Überwinder. Nicht mein Tun, mein Können, alles, was ich in dieser Welt tue. Nein, dieser Glaube, den Gott mir auch geschenkt hat, hat die Welt überwunden in mir. Und jetzt lebe ich mit diesem unvergänglichen Kranz auf meinem Haupt. Ist es nicht schön, dass wir diese Kränze schon tragen als Königskinder? Der dritte Kranz, Krone des Ruhms oder der Freude. Paulus schreibt an eine Gemeinde in Thessalonik. Er sagt, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Es heißt, eines Tages, wenn Jesus wiederkommen wird, der König über alle Könige, da werden Menschen sein, denen er auch die Krone des Ruhms oder der Freude anziehen wird. Und er sagt, schau mal, diese Menschen, die Menschen alle, die um dich herum sind, die Menschen hast du durch dein Zeugnis zu mir geführt. Und das sind all die Menschen, die werden die Krone sein. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird. Ich weiß, ich kann mir diese Krone nicht vorstellen. Aber die Krone des Ruhms, die Krone der Freude, das, was wir dort die ganze Ewigkeit tragen werden, Menschen, die wir mitgenommen haben in das Reich Gottes, das ist die Krone schon heute. Das ist die Krone eines Tages im Himmelreich. Menschen, die durch unser Zeugnis das Evangelium verstanden haben und die zu Jesus gekommen sind, das ist die Krone. Es ist die Krone des Ruhms. Wir kommen zur nächsten Krone. Unverwelkliche Krone. Petrus sagt, dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Es heißt, wenn eines Tages dieser Oberhirte, unser Jesus Christus, kommen wird, dann wird er denen, die treu geblieben sind, die nicht aufgegeben haben, die ihren Dienst, die ihre Aufgabe in seinem Reich, in seiner Gemeinde treu erfüllt haben, die werden diese Krone haben, ein Ehrenkranz, der nie verwelken wird. Ein Ehrenkranz, den Jesus selber diesen Menschen aufsetzen wird und sagt, du, mein Gerechter, mein Geliebter, du bist mein Bote, du bist mein Auserwählter, ich segne dich jetzt. Und diese Krone werden die Menschen tragen, die treu ihren Dienst auf dieser Erde erfüllt haben. Okay, wir kommen zum nächsten Krone. Krone der Gerechtigkeit. Paulus, er steht kurz vor dem Tod. Es ist der letzte Brief an den Timotheus, an seinen geliebten geistlichen Sohn. Und er sagt, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Also Krone der Gerechtigkeit liegt schon bereit. Für die Menschen, die den Kampf wirklich gekämpft haben, im Vers 7 sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Den Glaubenskampf. Und mein Lieben, jeder von uns steht im Glaubenskampf, oder? Jeder. Ob wir es wollen oder nicht. Im Alltag stehen wir im Kampf. In unserem Alltag stehen wir im Glaubenskampf. Was heißt es? Wir müssen uns jederzeit entscheiden, tue ich das oder nicht? Sage ich das oder nicht? Ist es gut für meine Mitmenschen oder nicht? Wird es Gott, meinen Vater ehren oder nicht? Wir stehen im Kampf. Soll ich mich dafür entscheiden oder dagegen? Was tue ich jetzt? Darf ich oder soll ich, werde ich glauben jetzt dem Wort Gottes oder nicht? Das ist immer eine Entscheidung meines Herzens. Und da ist ein Glaubenskampf. Wir stehen mittendrin, jeder. Jeder in unserem Alltag, wir stehen mittendrin. Und da sagt Paulus, eines Tages wird die Krone der Gerechtigkeit. Warum der Gerechtigkeit? Weil wir gerecht erfunden worden sind vor dem König der Könige, weil wir dran geblieben sind, weil wir nicht aufgegeben haben. Wir kommen zur nächsten Krone. In Offenbarung 4, Kapitel Vers 4, spricht uns oder er schreibt uns der Johannes, der Seher, der in den Himmel reingeschaut hat. Er sieht so viele Menschen beugen sich vor Jesus und ganz besonders, es waren 24 Ältesten da. Sie haben Thronen, um den großen Thron hat er gesehen, saßen auf den Thronen und da wird gesagt, und rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Krone hatten. Ich weiß nicht, welches Gold da im Himmel sein wird, aber bestimmt unvergängliches Gold. Nicht wie hier auf Erden dieses Gold ist. Aber da hat er plötzlich goldene Krone gesehen. Und was heißt Gold? Gold heißt etwas Wertvolles, etwas, was nie vergehen wird, etwas, was Könige allein tragen, die goldene Krone. In der Geschichte der Menschheit waren so viele Könige, die wirklich einer wollte oft den anderen übertreffen mit seiner Krone. Das war das Zeichen der Macht und der Autorität eines Königs. Und da in dem Himmel schaut er, da sind die Ältesten, die sind scheinbar keine Könige jetzt, nach seinem oder nach dem weltlichen oder nach dem menschlichen Bild, aber das waren die Ältesten, die die goldene Krone hatten. Und wisst ihr, später, wie wir lesen, die werden ihre goldene Krone vor Jesus hinlegen. Sie werden ihre goldene Krone vor Jesus hinlegen und werden jederzeit ausrufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Ihre goldene Krone niederwerfen und jederzeit anbeten, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und wir kommen zum letzten. Es geht um Jesus. Offenbarung 19, Vers 12. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele, viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Dieser Jesus, er trägt viele Kronen. Er trägt viele Kronen, er ist König, er ist der Herr und er trägt viele Kronen. Wir werden dort, jeder von uns wird bestimmt eine Krone tragen, wie auch immer unsere Kronen aussehen wird, wie auch immer unsere Kronen heißen werden, aber wir werden Krone tragen. Wisst ihr warum? Weil wir heute, die Offenbarung sagt uns in Kapitel 1, Vers 5 und 6, wird uns gesagt schon, dass wir Könige und Priester sind und eigentlich die Könige, die tragen die Kronen schon. auf dieser Erde. Wir sind die Könige, wir tragen die Kronen. Und dort im Himmel, wir werden nicht sterben. Eines Tages werden wir nicht sterben. Wir werden einfach rübergehen in das ewige Reich, in das Reich unseres Vaters. Wir werden dort rübergehen. Wir werden dort sein. Wir werden dort alle Zeit sein. Und wir werden dort weiter unsere Krone tragen. Und dort werden unsere Krone sichtbar werden. Ist uns bewusst, meine Lieben, dort werden die Krone sichtbar. Heute auf deinem Haupt ist schon eine Krone. Wir sehen es nicht. Aber dort, eines Tages im Himmel, werden die Krone sichtbar werden. Und dort werden wir einander anschauen. Und wir werden einander freuen. Uns einander wirklich erfreuen und sagen, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Und wir werden uns freuen, werden uns riesig freuen. Und am allermeisten, glaube ich, werden wir uns um Gott freuen. Der uns den Weg gebannt hat in die Ewigkeit. Der uns den Weg zum Vaterherz gebannt hat. Und darum sind wir heute die Gesegnete und die wirklich, die Menschen, die Hoffnung haben, Menschen, die wissen, wo sie hingehen. Der Vater hat uns Menschen gekrönt mit seiner Ehre und mit seiner Herrlichkeit. Das sagt uns das Wort. Die Bibel sagt, dass Gott die Menschen, die erste zwei Hübschen da in Garten Eden, als er die erschaffen hat, hat er ihnen die Kleider der Herrlichkeit und seiner Ehre angezogen. Er hat sie angezogen, er hat sie gekleidet, er hat ihnen Kronen aufgesetzt. Warum? Die Bibel sagt uns nicht, aber ich glaube persönlich, dass sie diese Kronen trugen. Warum? Weil sie waren Könige. Weil König konnte nicht mit einem Sklaven reden im Garten Eden. Ein König, als er abends kam und mit diesen Menschen redete, er konnte mit keinem Sklaven reden. Er konnte genauso mit einem Gegenüber reden, der ihm gleich war. Und die Bibel sagt, dass Gott den Menschen erschaffen hat, die ihm gleich waren. In sein Bild hinein. Und Gott ist König. Und die Menschen und die zwei, die waren da im Garten Eden. Könige. Und er redete mit ihnen. Er redete mit einer königlichen Sprache mit ihnen. Und die verstanden ihn. Sie trugen Kleider der Ehre Gottes, der Gerechtigkeit. Und sie sprachen und sie verstanden einander. Wie ein Freund zu dem Freund redete, so sprach Gott zu ihnen. Und sie redete mit Gott. Und eines Tages, wisst ihr, aus der Geschichte, was da passiert ist. Als sie auf andere Stimme gehört haben, als sie jemand anders geglaubt haben, sie wollten sein so wie Gott, hat er ihnen gesagt, obwohl sie waren schon wie Gott. Sie hatten alles gehabt, was Gott hatte. Gott, er ist kein Geizkrager. Als er Menschen erschaffen hat, er hat ihnen alles gegeben. Alles, was sie brauchen da im Garten Eden. Sie hatten alles, sie haben Krone getragen, Kleider der Herrlichkeit, alles. Aber sie wollten noch mehr etwas haben, weil einer angelogen hat, weil einer ihnen was vorgetäuscht hat. Und sie haben Gott verlassen. Und die Bibel sagt in Römer 3, Vers 23 und 24, er sagt, Paulus, er spricht von diesem Fall da im Garten Eden. Er sagt, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Nochmal, jeder Mensch, der nach Adam und Eva jetzt auf diese Erde geboren wird, er wird schon in Sünden geboren. Ob die Menschen es hören wollen oder nicht, ob die Menschen es wissen oder nicht, jeder Mensch, der durch diese Erde geht, ist in Sünde geboren. Dieser Virus, er steckt da drin, bei jedem Menschen. Und kein Mensch ist gut. Gott kann uns gut aber machen. Amen. Gott kann uns gut machen in seinen durch seine Gnade, haben wir gerade gelesen, durch seine Gnade, ohne Verdienst, macht er uns wieder gerecht. Macht er uns wieder gerecht. Alle haben gesündigt und haben die Kleider der Herrlichkeit verloren. In diesem Moment, wo die zwei Menschen von Gott sich abgewandt haben, haben die Kleider verloren, der Heiligkeit. Und darum suchten sie irgendwo, sich Kleider zu machen, haben von dem Feigenbaum irgendwelche komische Kleider gemacht, aber das war 3 Tage vielleicht. Und dann sind sie verwelkt und sind wieder abgefallen. Und dann hat Gott gesagt, nein, so geht es nicht. Ich will euch eine andere Kleider machen. Etwas muss da aber bezahlt werden. Jemand musste sterben. Lämmer. Eine, zwei, drei, wissen wir nicht, wie viele da gestorben waren. Und er hat ihnen Kleider gegeben, Kleider aus Fell gemacht. Und wir wissen, das wird später auf den Christus. Er ist das Lamm Gottes, das später für die ganze Welt, für jeden Menschen sterben wird. Aber die haben auch die Kronen der Ehre verloren. Krone der Herrlichkeit haben die zwei Menschen im Garten Eden verloren. Aber Gott schlägt einen neuen Weg mit uns. Er will den Menschen nicht einfach so laufen lassen. Er tat etwas. Er tat was. Er wurde Baby. Und ich kann mir schon vorstellen im Himmel die Aufregung, wo die Engel das erfahren haben, dass Gott selbst Baby, ein Mensch wird. Was haben da die Engel dabei gedacht? Für sie war das ein gewaltiges Geheimnis, was Gott da sich vorgestellt hat. Die Bibel sagt, die Engel, sie gelüsteten, das zu sehen oder das Geheimnis zu erfahren, aber sie konnten es nicht verstehen. Als Jesus nur als Baby auf diese Erde kommt, Gott wird Mensch. Wir werden es bald feiern, dieses kleine Baby, wie viele Menschen feiern das Baby noch. Er war vor 2000 Jahren ein Baby. Heute ist Jesus der König, der über alle Könige ist. Er wird bald kommen, was wir heute gehört haben. Er wird bald kommen und er wird seine Braut abholen. Er wird die Gerechte abholen. Er wird die Menschen mit Kronen abholen. Menschen, die heute schon die Kronen tragen. Menschen, die heute die Kleider der Gerechtigkeit tragen. Menschen, die heute die Kleider der Ehre tragen. Er wird sie abholen, weil die Bibel sagt, er kennt die Seinen. Er kennt die Seinen. Und die Seinen kennen ihn auch. Die Seinen kennen den König. Ich glaube, in England kennt jeder Engländer kennt die Königin Elisabeth, oder? Jeder Engländer, ein Kind, er kennt die Königin. Wenn man in der Schule fragt, die Kinder, wer ist unsere Königin? Ich glaube, wenn ein Kind es nicht sagen wird, wow, da werden die Eltern schon etwas bekommen, ne, hören. Aber ich glaube, jedes Kind wird schon von Kindheit, er weiß schon, dass die Königin Elisabeth die Königin England ist. Und so muss auch jedes Kind Gottes heute wissen, wer der König ist. Es gibt nicht, ich weiß nicht, oder es könnte sein, oder ja, wenn er kommen wird, könnte sein, dass ich bei ihm sein werde. Nein, sowas gibt's nicht. Jedes Kind Gottes kennt schon heute, jetzt, seinen König. Er weiß, dass er eines Tages kommen wird und er weiß, dass er zu ihm gehen wird. Er weiß, dass sein Name im Himmel angeschrieben ist. Er weiß, weil der König kennt die Seinen. Jesus wird eines Tages im Leben hier auf Erden auch eine Krone tragen. Aber die Krone war nicht aus Gold, nicht aus Brillanten, sondern aus Dornen. Die Menschen haben ihm diese Krone aufgesetzt. Die Menschen aus Spott, sie haben ihn bespuckt, sie haben ihn ausgelacht und sie haben ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Die Dornenkrone, sie hat ihn stark verletzt. Er hat geblutet dadurch. Aber Jesus nahm diese Krone. Er hat sich nicht geweigert, weil es waren vor viele, viele Jahren, sprach der Geist Gottes und er verfluchte die Erde und sagte, die Erde soll, weil ihr gesündigt habt, die Erde soll Disteln und Dornen tragen. Gott hat nicht die Menschen verflucht, nicht die Frau. Er hat die Schlange verflucht und die Erde. Den Menschen hat er nicht verflucht. Den Menschen hat er gesagt, es wird einer kommen, einer aus dem Samen der Frau und er wird den Kopf der Schlange zertreten. Aber sie wird ihn in den Fersen stechen. Und dem Moment, als Jesus die Dornenkrone auf sein Haupt bekommen hat, Er hat den Fluch auf sich genommen. Der Fluch dieser Erde. Der Fluch, alles, was diese Erde hervorbringt. Alles, was auf dieser Erde heute passiert. Er hat diesen Fluch durch diese Dornenkrone auf sich genommen. Und als er am Kreuze von Golgatha gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht. Er hat den ganzen Fluch, alles, was die Menschen dann getan haben, er hat diesen Fluch auf sich genommen. Alles, vollkommen alles. Alles ist bezahlt. Für alles ist heute durch unseren Herrn Jesus bezahlt worden. Jeder Schuld, jedes Vergehen, egal was die Menschen tun werden, egal was die Menschen heute und später noch tun werden, für alles ist bezahlt. Das eine, was der Mensch tun muss, ich würde sagen muss, er muss umkehren. Er muss umkehren. Es gibt keinen anderen Weg heute, um diese Herrlichkeit Gottes, um die Kleider der Gerechtigkeit anzuziehen, um die Krone der Ehre zu haben, um die Krone des Lebens zu bekommen. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur einen Weg, die Schuld bekennen. Und jeder Mensch ist schuldig geworden. Jeder Mensch braucht Vergebung. Jeder Mensch braucht Vergebung. Aber wisst ihr, sind heute so viele Menschen, die das ablehnen. Es nicht wollen. Die verstehen es nicht oder bewusst nicht wollen. Wie auch immer es sei. Wir waren gestern, wie schon gesagt worden ist, auf dem Weihnachtsmarkt in Dornhan. Und da standen wir, war es ein bisschen schon kalt. Und dann ging Irene, die hat gesagt später, der Geist Gottes sprach sie an und sagt, geh zu dieser Frau, eine junge Frau mit dem Kinderwagen, und gib ihr ein Herzchen oder den Flyer von der Liebe Gottes. Und sie geht zu ihr her, spricht sie an, sagt, Jesus liebt sie und wollte ihr diesen Flyer geben. Sagt, Gott liebt sie und Gott will sie segnen. Und sagt, lass sie mich in Ruhe. Ganz schroff. Lass sie mich in Ruhe. Ich will nichts mit diesem Gott zu tun haben. Es ist nicht für mich. So hart. Ich habe gedacht, Mensch, wo wir zurückfuhren im Auto, haben wir so für sie gebetet. Ja, sie wissen nicht, was sie tun. Sie lehnen dich ab. Sie haben nicht verstanden, um was es geht in diesem Leben. Es sind so viele Menschen, die lehnen die Liebe Gottes ab. Wie auch immer, sie verletzt waren oder Menschen haben sie verletzt, was auch immer da in ihrem Leben war. Aber sie machen sich überhaupt keine Gedanken über das, was nach dem Tod kommen wird. Wie viele Menschen setzen heute Gott wieder? Christus die Krone auf, durch ihren Unglauben, durch die Zweifel, Missachten, Verleumden, Kritik. Was auch alles passieren wird, was auch alles kommen wird im Leben von vielen Menschen, wenn sie es bewusst tun. Es wird eine Strafe kommen. Wir haben heute Morgen gehört von Matthäus 25, alles, was wir getan haben für unseren Nächsten, alles, was wir getan haben unserem Nächsten, die Bibel sagt, haben wir unserem Christus getan. Und alles, was wir nicht getan haben, haben wir genauso ihm getan. Und wenn jemand uns angreift heute, wenn jemand gegen uns, gegen dich und mich was sagt, er greift nicht uns an, meine Lieben. Er greift Christus an. Und dann dürfen wir getrost sein. Dann können wir liebevoll sein. Zu diesen Menschen Barmherzigkeit haben. Wir dürfen wissen, es geht nicht um uns, es geht um ihn. Es geht um Christus. Er trug für uns jede Schuld. Gott krönt Jesus mit seiner Autorität. Jetzt will ich zu Christus nochmal kommen, den König aller Könige anschauen mit uns. Was hat Christus oder was hat Gott unserem Christus, seinem Sohn, gegeben? Was hat Gott ihm gegeben? Er hat seine Autorität gegeben. Seine Autorität. In Lukas 7, Vers 11 bis 15 berichtet uns Jesus eine interessante Geschichte, wo Jesus unterwegs war, erzählt uns Lukas diese Geschichte. Und es begab sich am folgenden Tag, dass er in eine Stadt namens Nain ging und mit ihm zogen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still. Und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Gott hat seinem Sohn, Jesus Christus, etwas gegeben. Er hat die Autorität über Tod, über das Totenreich gegeben. Und überall, wo Jesus hinkam, überall hat er jede Beerdigung hat er aufgelöst. Ist das nicht toll? Jede Beerdigung sagt stopp. Die Tochter von Jairus, wenn wir später lesen, sagt stopp. Mädchen, Talitha, komme. Mädchen, steh auf. Hier sagt, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Christus hat die Macht über Tod und Hölle. Er hat die Autorität, er trägt die Krone. Er ist der König. Er sagt, wie es lang geht. Er hat die Macht. Gott hat es ihm ausgeliehen. Gott hat es ihm gegeben, als er auf dieser Erde war, als Mensch. Er trug diese Krone der Macht und der Autorität über Tod und über jede Krankheit. Wir gehen weiter. Wir gehen zum Lukas 6, Vers 17 und 19. Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes und ganz Judäa und von Jerusalem und von der Meeresküste von Tyrus und Sidon. Schau mal, wie viel, das sind tausende Menschen, die jeden Tag Jesus nachgefolgt waren. Jeden Tag waren tausende Menschen da und Jesus, er war da mit ihnen, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten. Auch die, welche von unreinen Geistern geplagt waren, und sie wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Dieser Mann, Christus Jesus, Mashiach Yeshua, er hat ungeheure Kraft, Autorität in sich gehabt. Er hat nur den Krankheiten gesagt und sie sind gewichen. Dämonen gesagt, sie sind geflohen. Eine Kraft, Autorität hat Gott ihm gegeben. Die Krone der Macht trug Jesus, als er auf dieser Erde war. Drittens, er lehrte nicht wie die Schriftgelehrten. Matthäus 7, 28. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Können wir uns vorstellen, eines Tages, Jesus geht von einer Synagoge in die andere, von einer Stadt in die andere, von einem Dorf zum anderen und er lehrte, er predigte von Gott, er erzählte von der Liebe des Vaters, er erzählte sehr viel vom Reich Gottes, er erzählte sehr viel von der Hölle. Übrigens, Jesus hat sehr viel über die Hölle gesprochen. Ich glaube, wir in der Gemeinde Jesu, wir reden so wenig über die Hölle. Jesus hat sehr viel über die Hölle gesprochen. Und heute ist die Hölle ein Tabu oft in der Gemeinde. Wir reden nur von den guten Sachen. Wir reden nur von dem, was wir heute in Christus haben. Aber wisst ihr, das ist auch sehr wichtig, dass wir vom Reich Gottes predigen, dass wir auch über die Hölle predigen. Das sind die zwei wichtigen Dinge, die auf uns zukommen, auf die Menschheit. Viele wollen darüber nicht denken, nicht glauben. Aber das ist die Tatsache. Die Hölle, das ist eine Tatsache. Das ist etwas, was kommen wird. Es ist dort ein Ort, wo Gott nicht mehr sein wird, wo Gott nicht mehr reinschauen wird, obwohl er reinschauen kann. Er wird nicht mehr reinschauen, wo die Liebe Gottes nicht mehr kommen wird zu den Menschen, wenn die Menschen Gott heute nicht aufnehmen. Und Jesus, lass uns nochmal, er predigt in allen Synagogen und die Menschen, sie verwunderten sich, weil er lehrte nicht so wie die Schriftgelehrten. Warum? Ich habe gedacht, da war eine Salbung, da war eine Kraft auf ihm. Und jedes Wort, was Jesus gesagt hat, das stimmte. Er heuchelte nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, wird uns oft gesagt, sie waren Heuchler. Sie haben irgendwas vorgetäuscht, vorgetan. Aber er hat gesagt, die Wahrheit, und die Wahrheit hat die Menschenherzen erreicht. Und wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir heute auch die Wahrheit predigen. Die Wahrheit ist oft hart. Sie verletzt. Die Wahrheit verletzt uns. Ja, das tut weh. Aber das macht uns. Das heilt uns. Das bringt uns ins Licht. Die Wahrheit Gottes. Und da haben so viele Menschen gesehen, Jesus redet nicht nur. Jesus ist das, was er sagt, das stimmt. Und das, was er gepredigt hat, das stimmt. Das hat die Herzen aufgetan für ihn. Jesus hat die gelehrt in Salbung, in der Vollmacht Gottes. Und das nächste, in Matthäus 28, Vers 18, sagt Jesus selbst: Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das, was mich immer wieder fasziniert, Jesus sagt: Mir ist gegeben alle Macht. Andere Übersetzung heißt es Vollmacht. Lassen wir uns nochmal Vollmacht. Lass uns zusammen sagen. Vollmacht. Nicht nur Macht, die heute manche haben. Vollmacht. Das heißt, die Macht ist so voll, so erfüllt. Es gibt nichts Größeres. Kann man nicht mehr reinschüttern, nicht mehr reinzutun mehr. Es ist die volle Macht, die Jesus heute hat. Und manche Christen heute glauben auch, dass Jesus noch nicht die volle Macht hat, dass er, wenn er eines Tages kommen wird und wird sein Friedensreich aufbauen wird, dann wird er erst herrschen und die Vollmacht haben. Meine Lieben, Jesus sagt hier: Ich habe heute und jetzt schon die Vollmacht. Und darum ist es so wichtig, dass wir heute auf diese Vollmacht wirklich zugreifen dürfen und sagen: Ja, Jesus, ich brauche das auch. Ich brauche die Autorität hier. Ich brauche deine Autorität, wenn ich gegen die Krankheit angehe. Wenn ich gegen die Dämonen angehe, dann brauche ich deine Autorität. Warum? Weil Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Christus, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Amen. Und die ganze Fülle heute wohnt in uns. Meine Liebe, wir sind so reich beschenkt. Wir sind so reich beschenkt von ihm. Und jetzt komme ich zum Psalm 103. Jetzt komme ich eigentlich zu meiner Predigt. Psalm 103, Vers 1 bis 4. Das war der Vorgeschmack. Und jetzt komme ich zu meiner Predigt. Psalm 103, 1 bis 4. David hat diesen Psalm geschrieben. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönt. Was tut er? Nochmal. Krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. David, er ermutigt seine Seele und sagt: Meine Seele, lobe den Herrn. Und das ist das, was unser Menschsein oft nicht will. Ich habe mir nachgedacht, wie kann das sein? Lobe den Herrn. Okay, in der Gemeinde können wir es tun, wenn die Lobpreisgruppe nach vorne kommt und wir laut loben, da stehen auf, manche loben, manche schweigen, wie auch immer wir das tun, im Herzen oder nicht laut oder leise. Aber ich habe gedacht, wie kann ich im Alltag Gott loben? Wir können im Alltag Gott loben. David sagt es, er hat nicht gesagt in der Gemeinde. Er sagt: Lobe den Herrn, meine Seele, zu Hause. Zu Hause. Lobe. Und Lobe ist eigentlich, leise geht's nicht, ne? Loben geht's nicht, wenn wir ganz stille was sagen oder in unseren Gedanken. Loben, wenn wir laut was aussprechen. Und was machen wir in unserer Gebetszeit oder stille Zeit? Da sind wir ganz brav. Da beten wir zu Gott. Da sagen wir uns Anliegen, da beten wir und ja, Fürbitte, was auch immer, was da tun. Aber loben, haben wir schon probiert, laut das ganze Haus hören soll. Loben den Herrn. Und ich glaube, David hat in seinem Könighaus es oft gemacht. Manchmal, wenn er renisch früh aufsteht, Sonntag ganz besonders, und ans Klavier geht, das ist ganz früh, alle schlafen noch. Und die Nachbarn schlafen, die machen ihre Fenster auf im Wohnzimmer. Und wir haben die Nachbarn schon gesagt: Ja, wir hören, wie der René schon Klavier spielt und lobt den Herrn. Wisst ihr, das ist so schön. Wir können nicht leise Gott loben. Und die alle Menschen sollen hören, die ganze Familie sowieso. Aber die Leute, die Nachbarn sollen auch hören, wie wir Gott loben. David sagt: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, alles, was in dir ist, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann sagt er nochmal: Vergiss nicht, dass er dich gekrönt hat mit Gnade und Barmherzigkeit. Und wisst ihr, im Hebräischen heißt das Wort krönen, es heißt, wenn man das übersetzt ins Deutsche, etwas aufziehen. Und das gilt auch von Kopf bis Fuß. In dem Moment, wo ein König gesalbt worden ist, wenn wir die Geschichte von David lesen, wo Samuel ihn gesalbt hat, das Salböl fließt, nicht nur war hier geblieben, ne? Wenn er in voller Horn aufgießt, da bleibt nicht nur vom Kopf, fließt runter. Er war gekrönt in dem Moment, gesalbt, gekrönt als König. Und genauso die Krone, wir sind gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das bedeutet das für uns praktisch heute. Wir sind gekrönt, wir tragen die Kronen heute der Gnade und der Barmherzigkeit. Und das ist nicht, wir haben es nicht verdient, meine Lieben. Keiner von uns hat das verdient, diese Krone der Gerechtigkeit, die Krone der Gnade, die Krone der Barmherzigkeit zu tragen. Niemand. Es hat Jesus eines Tages, wirklich, als er am Kreuze von Golgatha für uns starb und ausgerufen hat, es ist vollbracht. Und in dem Moment hat er das genommen von uns, wo wir schuldig geworden sind vor Gott, wo wir nicht mehr weiter wussten. Er hat das genommen und uns die Kronen der Gnade geschenkt hat. Und was ist Gnade? Gnade ist ein Geschenk. Amen. Gnade können wir nicht nehmen. Ich kann nicht nehmen, das hat mir jemand geschenkt. Ich konnte die Krone, wenn ich das gesehen auch habe bei diesen Menschen, ich konnte es nicht nehmen, aber jemand kam und hat mir zum Geburtstag eine Krone geschenkt. Und das steht bei mir ganz oben, schön. Zwar ist nicht aus Gold, spielt keine Rolle, ich brauche kein Gold. Ich weiß, dass diese Krone mich immer wieder erinnert, ich bin gekrönt. Und da habe ich noch eine. Und habe gedacht, zwei Kronen. Warum zwei Kronen? Und dann dieser Vers mit Gnade und Barmherzigkeit. Mit zwei Kronen hat uns Gott heute gekrönt. Aber wisst ihr, oft nehmen wir die Gnade. Und die ist oft größer in unserem Leben. Ja, wir brauchen Gnade. Sie ist oft größer. Ja, ich brauche Gnade für jeden Tag. Ich brauche Gnade für meine Aufgaben im Leben. Ich brauche Gnade. Aber Barmherzigkeit ist oft zu klein. Wisst ihr, wenn wir die Barmherzigkeit von Gott empfangen haben, die Bibel sagt, dass wir barmherzig zu anderen sein sollen. Amen. Wir haben die Krone und es muss gleich sein. Gnade und Barmherzigkeit, das sind zwei gleiche Kronen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir diese Barmherzigkeit heute empfangen haben, dann lass uns barmherzig sein zueinander. Lass uns barmherzig sein. Lass uns liebevoll sein. Ja, wir sind Begnadigte und ich kann mit meinen Werken nichts tun. Ich kann Gott nicht gefallen mit meinen Werken. Ich kann Gott nicht gefallen. Mit allem, was ich auch tun werde, wie ich auch gut mein Leben führen würde, es wird nicht ausreichen, um eines Tages die Krone zu haben. Die Krone des Lebens. Das eine, wie wir heute unsere Autorität als Christen, als Kinder Gottes bekommen können, wenn wir in Demut die Kronen annehmen. Wenn wir in Demut die Krone der Gnade und Barmherzigkeit auf uns wirklich auflegen, aufziehen lassen von Gott selbst. Und er sagt, er krönt dich. Er hat dich gekrönt. Er hat dich gesalbt. Du bist mein Kind. Du bist mein Königskind. Und trage mit Würde das, was ich für dich getan habe. Mein Lieben, in dieser Woche, ich rede ganz offen, auch für die Menschen, die mich später hören werden. In jeder Gemeinde gibt es Probleme. Wir sind noch eine Baustelle auf dieser Erde. Und es gibt Probleme in unserer Gemeinde. Das wird hinterher manche Dinge gesprochen, geredet, kritisiert. Und wisst ihr, ich habe auch mit manchen Personen schon gesprochen darüber, ganz offen. Und dann habe ich gedacht, auch mit dieser Person will ich jetzt ganz besonders nochmal reden. Da sind manche Dinge, die ich sehe, nicht in Ordnung. Und dann habe ich mir vorgenommen, was ich auch alles sagen werde. Und ich war so im Kampf in dieser Woche. Und gestern Abend hat Gott zu mir gesprochen. Ich habe dich gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich habe dich gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Mich haben die Jünger eines Tages verlassen. Sogar einer hat mich verraten. Die anderen haben mir eine Krone aufgezogen. Die anderen haben mich auf mich gespuckt. Die anderen haben wirklich mich ans Kreuz geschlagen. Weißt du, was ich getan habe? Ich war barmherzig. Ich habe ihnen meine Krone geschenkt. Meine Krone, die ich eigentlich trage im Himmel. Das habe ich meinen Kindern, meinen Menschen geschenkt. Ich habe alles vergeben. Ich habe ihnen gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und als Gott das zu mir gesprochen hat, musste ich Buße tun. Denn oft, Gott, vergib mir, dass ich oft meine Geschwister so anschaue, wirklich wie die Welt oft anschaut, unbarmherzig. Wir tragen heute die Krone der Gnade und der Barmherzigkeit in unserem Leben. Meine Lieben, das ist so wichtig, dass wir heute lernen, einander so zu sehen, wie Jesus uns sieht. Wisst ihr, auch jede Kritik, auch alles, was wir vielleicht reden, spricht von einem verletzten Seele, die dringend Heilung braucht. Und darum müssen wir wirklich Mitleid, barmherzig mit diesen Menschen sein. Nicht zurückschlagen, nicht so tun, wie die Welt es tut. Wir tragen die Krone der Gnade und Barmherzigkeit heute. Lass uns einander so annehmen. Lass uns so einander anschauen, gerade jetzt. Wenn wir im Herzen vielleicht gegen jemand was haben, du trägst die Krone der Gnade und Barmherzigkeit. Trage es mit Würde. Trage es mit Würde. Okay, ich komme zum Schluss. In Johannes 1, Vers 14 und 16 wird gesagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes sagt, wir sahen ihn. Wir sahen ihn, wie das Logos, das Wort, Mensch geworden ist. Das ewige Wort. Gott selbst wurde Mensch. Und wisst ihr, was von ihm kam, aus ihm heraus? Nur Gnade und nur Barmherzigkeit. Er hat nicht gescholten. Er hat nicht zurückgeschlagen. Er hat nicht kritisiert. Er hat nicht verurteilt. Er hat nicht verdammt. Er hat nicht geflucht, wo er geflucht wurde. Meine Lieben, Jesus ist unser Vorbild heute. Jesus ist unser Vorbild. Und darum, von ihm hat er, in Vers 16, er war voller Gnade und Wahrheit. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle haben wir alle, du und ich bekommen Gnade um Gnade. Wir sind gekrönt geworden mit dieser Gnade. Wir sind gekrönt geworden mit dieser Barmherzigkeit. Und Gott will, dass wir so seine Kinder auch lieben, in dieser Gnade und in dieser Barmherzigkeit zu anderen Menschen. Gott will, dass wir so leben. Die Autorität Gottes hat eine andere Dimension, eine geistliche. Wenn wir Gnade und Barmherzigkeit Gottes als Krönung bekommen haben, können wir anderen Menschen die auch weitergeben. Und meine Frage heute, welche Krone trägst du heute auf deinem Haupt? Welche Krone trägst du? Vielleicht eine Dornenkrone. Du bist verletzt. Menschen haben dich verletzt, vielleicht enttäuscht, als Kind abgeschoben. Was auch immer wir heute tragen, wir dürfen sie abgeben. Wir dürfen neue Krone anziehen. Wir dürfen gekrönt heute Morgen sein mit Gnade und Barmherzigkeit. Mit Gnade und Barmherzigkeit, die Gott jedem heute gerne gibt. Und ich wünsche mir, dass wir die Botschaft, die die Bibel uns sagt, ernst nehmen. Dass wir Menschen sind, die gekrönt sind. Dass wir Kinder Gottes sind, die Krone tragen. Trage deine Krone mit Würde. Trage deine Krone mit Freude. Trage deine Krone, damit die Menschen das sehen. Vielleicht nicht deine Krone jetzt, aber deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Ich will gerne mit uns jetzt noch beten zum Schluss. Lass unsere Augen schließen. Wir können aufstehen, ja. Danke, Vater, dass du jedem von deinen Kindern heute eine wunderbare Krone aufgesetzt hast. Vor allem eine Krone der Gnade und Barmherzigkeit. Du hast uns begnadigt. Du hast uns, unsere Namen sind im Himmel eingeschrieben. Wir wissen, an wen wir glauben. Wir wissen, dass wir eines Tages dich schauen werden. Dass wir vor dem König aller Könige uns beugen werden. Und die Krone, die du uns auferlegt hast, werden wir vor dir niederlegen. Wir werden sagen, danke. Danke, dass wir hier sind. Danke, dass wir von dir begnadigt sind. Und danke, dass du uns in diesem Leben so oft geholfen hast, die Kronen würdig zu tragen. Lass uns, Vater, Menschen sein, die Gnade und Barmherzigkeit hinaustragen. Es sind so viele Menschen, die heute diese Gnade, deine Gnade brauchen. Und du willst durch uns, deine Gemeinde, deine Familie, wirklich diese Gnade den Menschen zeigen. Aber auch Barmherzigkeit. Vergib uns heute, als Gemeinde auch, wo wir unbarmherzig waren. Wo wir voneinander, einander kritisiert haben. Vielleicht verleumdet. Vater, ich bete jetzt, dass du diese Schuld uns vergibst. Du hast diese Schuld ans Kreuz genagelt. Dein Sohn hat das auf sich genommen. Vater, ich bete, dass du uns jetzt reinigst. Dass wir offen sind für dein Reden. Dass wir mit Freude, mit Würde die Krone tragen. Vater, ich segne jeden. Segne jeden im Namen von Jesus. Vergib uns nochmals. Ich bete, dass dein Geist jetzt redet. Und ich bete, dass dein Blut jetzt fließt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Du hast gesagt, wenn wir im Lichte sind, wie du im Lichte bist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi reinigt uns jetzt von jeder Ungerechtigkeit. Vater, und ich danke, dass das Blut von Jesus Christus jetzt, gerade hier, uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ich bete für die Menschen, die verletzt geworden sind durch ein ungeschicktes Wort oder durch eine Tat. Vater, ich bete, dass du diese Menschenherzen jetzt berührst, dass sie geheilt werden, dass sie offen sind, dass sie bereit sind, dein Wort aufzunehmen, dass sie bereit sind, dass dein Geist wirklich seine Arbeit tut in ihren Herzen. Ich bete, dass deine Kraft jetzt fließt. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater. Wir beten dich an. Wir rühmen deinen heiligen Namen. Danke für dein Werk, das in unserem Herzen vollbracht ist. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.